So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieses Vortrags, nämlich zu Jesus und der Tempel. Ich habe gesagt, der Tempel ist immer wichtiger geworden, nach dem Wiederaufbau, nach der Zerstörung. Und zur Zeit Jesu war der Tempel in Jerusalem eines der größten Gebäude der antiken Welt und prachtvoller und größer, als er je überhaupt jemals gewesen war. Jesus ist also auf diesen Tempel gestoßen zur Zeit seiner größten Bedeutung, Prachtentfaltung und so weiter. Es gibt eine Rekonstruktion, die habe ich mal im Fernsehen gesehen, aufgenommen, wo man als Computeranimation dieses Tempelgebäude zur Zeit Jesu gemacht hat. Da sehen wir, wie groß das Ding ist im Vergleich zur Stadt, wie riesig. Vorne jetzt kommt ein Stadion ins Bild, ein Wagenstadion für Wagenrennen oder für Pferderennen, ist der Herodes gebaut. Da sieht man die Dimension dieses Tempels im Vergleich dazu. Also in neutestamentlicher Zeit war das ein gigantisches Gebäude. Und das, was man heute noch sieht in Jerusalem, die Klagemauer sind nur die Stützmauern, die gebaut wurden, weil Herodes da 20 Meter Schutt aufschütten musste, um dieses Plateau oben zu kriegen. Das hier, diese berühmte Rekonstruktion in Jerusalem, das Innengebäude, also dieser von Mauern umschlossene Bereich war der Bereich, der allein für Juden zugänglich war, während die große Platz außenrum war auch für Nichtjuden zugänglich. Da waren dann die ganzen Händler, Geldwechsler und so weiter gesessen, die Jesus ausgetrieben hat. Wir können uns diesen Tempel gar nicht bedeutend genug vorstellen. Er hat im Grunde das ganze Leben Israels geprägt. Zum einen war natürlich seine geistliche Bedeutung immer noch herausragend. Er war sozusagen Gottes Wohnung auf Erden. In diesem Tempel hat Gott gewohnt. Da war sozusagen der Punkt, wo Gott die Erde berührt. Und es war der einzige Punkt, wo du Schuld bewältigt bekommen hast. Das muss man sich vorstellen. Wenn du schuldig geworden bist als gläubiger Israelit, dann konntest du nicht einfach mal zum katholischen Priester um die Ecke gehen und beichten und hast wieder ein gutes Gewissen gehabt. Du konntest auch nicht dich in ein Gebetskämmerchen zurückziehen und irgendwie das mit Gott aushandeln, wie das ein guter Protestant macht. Sondern du musstest nach Jerusalem pilgern, musstest dann dir ein Opfer kaufen, was unter Umständen relativ teuer war, musstest es dort darbringen lassen und dann musstest du wieder zurück. Nur dort war das möglich, dass Gott dir vergibt zum Beispiel. Dass du Heilung findest, dass du Wiederherstellung findest, all diese Dinge, die für uns sozusagen so selbstverständlich sind, so nahe sind. Das war nur in diesem Tempel möglich. Das hat die geistliche Bedeutung dieses Tempels ausgemacht. Aber er hat noch sehr viel mehr bedeutet. Er war das kulturelle Zentrum für das gesamte weltweite Judentum damals. Ich habe schon gesagt, damals schätzt man, dass in Israel vielleicht maximal 2,5 Millionen Juden gelebt haben. Also Israel gab es ja als Bezeichnung da nicht, aber in diesen verschiedenen Teilen des Landes. In der Diaspora, also außerhalb, 5 Millionen, also doppelt so viele. Und für all diese Leute war der Tempel das Zentrum. Und theoretisch war für jeden Juden vorgeschrieben, dass er 3-mal im Jahr nach Jerusalem pilgert. Das haben natürlich die nicht machen können, die im Ausland gelebt haben. Aber die in Palästina, in diesen verschiedenen Teilen gelebt haben, die sollten das zumindest. Und bei jedem dieser Wallfahrtsfeste ist also die Bevölkerung Jerusalems hat sich mindestens verdoppelt oder noch vervielfacht, weil da 100.000 oder mehr Pilger ankamen. Die mussten ja alle versorgt werden, die mussten ihre Opfertiere kriegen. Stell dir das mal vor, wenn du sagst fürs Passafest, 10 Leute essen ein Schaf. Wenn du also 100.000 zusätzliche Pilger hast zu den 100.000 Menschen, die in Jerusalem wohnen, brauchst du schon mal nochmal 10.000 Viecher. Und die müssen alle geschlachtet werden an diesem Tag. Alles im Tempel. Also nicht umsonst war dieser Tempel so groß. Das war mindestens an diesen großen Festen eine Schlachtmaschine. aber es war nicht nur das. Es war, also für diesen Tempel ist weltweit die Tempelsteuer erhoben worden, eingetrieben worden, nach Jerusalem gebracht worden. Das heißt, dieser Tempel war auch irgendwann unverschämt reich. Und es war eben zugleich auch ein Wirtschaftsunternehmen. Es war mit Abstand das größte Unternehmen in ganz Israel. Zur Zeit Jesu war das auch die Nationalbank Israels. Da war also sozusagen der ganze Schatz untergebracht. Deshalb sind diese Geldwechsel auch alle im Tempel. Man fragt sich ja immer, wozu braucht man Geldwechsel? Also gut, wenn da Leute Viecher verkaufen fürs Opfern, das sehe ich noch ein. Aber Geldwechsel, ne, das war die größte Bank in ganz Israel. Deshalb sind die alle im Tempel. Da werden die Geschäfte gemacht. Und dieser Tempel war auch der mit Abstand größte Arbeitgeber. Einmal für Priester, 18.000 Priester im Lande, waren jeweils zweimal im Jahr für eine Woche im Dienst an diesem Tempel. Zu jeder gegebenen Zeit sind da 700 Priester herumgesprungen und haben irgendwas gemacht. Und zur Zeit Jesu war das auch das mit Abstand größte Bauprojekt. Und man weiß, dass zwischen 10.000 und 18.000 Arbeiter an diesem Tempel gearbeitet haben. Die brauchen natürlich eine Logistik. Die müssen ja was essen, die müssen von was leben, die müssen irgendwo unterkommen. Also dieser Tempel war nicht nur ein geistliches Zentrum, er war auch im Grunde ein Großunternehmen. Zu diesem Tempel hat Jesus im Übrigen gesagt, reißt ihn ab und in 3 Tagen will ich ihn wieder aufbauen. Und ihr kennt die Reaktion, die Leute fallen vom Sockel und sagen, was willst du diesen Tempel, diese gigantische Maschine in 3 Tagen wieder aufbauen? Noch ein bisschen Vertiefung. Diese geistliche Bedeutung des Tempels ist zentral. Es geht um die Begegnung mit Gott und es geht um die Anbetung Gottes. Das kann eigentlich nur im Tempel stattfinden. Du kannst zur Zeit Jesu in der Synagoge das Gesetz hören, du kannst den Entschluss fassen, dich dran zu halten, du kannst auch dort Gebete sprechen. Aber wenn du Gott begegnen willst, in der Tiefe, wenn du ihn anbeten willst, dann ist es im Endeffekt nur im Tempel möglich. Das sehen wir, als Jesus in Samaria ist. Die Samaritaner, also dieser Nordteil, nördlich von Juda, zwischen Juda und Galiläa, die haben ihren eigenen Tempel gehabt. Das heißt, der war da schon wieder zerstört, aber die haben jedenfalls dort noch angebeten. Da war die Diskussion, wo kann man Gott anbeten? In Jerusalem, bei euch, den Juden oder bei uns? Hier auf diesem Hügel. Und Jesus sagt, weder noch. Also daran wird klar, Gott anbeten kann man nur am Tempel. Und deshalb sind diese sogenannten Ritualgebote, dieser dritte Teil, so wichtig. Denn die regeln das Ganze. Die regeln zweierlei. Sie regeln erstens, wer überhaupt an diesen Tempel darf. Wer in die Gegenwart Gottes eintreten darf. Denn der Mensch kann nicht einfach zu Gott kommen. Das ist die tiefe Überzeugung des Alten Testaments. Weil der Mensch kaputt ist, weil der Mensch gebrochen ist, weil der Mensch ein Sünder ist. Und das Heilige verträgt sich nicht mit dem Unheiligen. Das ist eine uralte Auffassung. Im Alten Testament, aber auch in anderen Kulturen. Heiliges und Unheiliges verhalten sich wie zwei gegensätzlich geladene Pole. Du kannst versuchen, die zusammenzubringen, aber es knallt. Und wer dabei drauf geht, ist der Mensch. Deshalb braucht es Regeln, deshalb braucht es die Heiligkeit. Die gewährleistet, dass du vor Gott treten kannst und nicht zugrunde gehst. Und Heiligkeit und Reinheit im Alten Testament sind zwei austauschbare Begriffe. Sondern ein und dasselbe. Das wird also geregelt durch diese Gebote. Deshalb sind die für uns scheinbar moderne Menschen so banal und so engstirnig sind, so zentral wichtig, weil die sagen, hier gibt es Sicherheitsmaßnahmen, Sicherheitslinien, Leitplanken, die gewährleisten, dass du überhaupt zu Gott kommen kannst und dir nicht sein Gericht zuziehst. Und das Zweite, was damit geregelt ist, wie man denn überhaupt mit diesem Gott umgeht, diesem Schöpfer Himmels und der Erde, der alles in einem Augenblick auslöschen kann. Wie kann ich zu diesem Gott kommen? Das waren die großen Fragen und die werden geregelt durch diese sogenannten Ritualgebote. Wer darf zu Gott kommen? Da gibt es eine Reihe von Einschränkungen. Wer darf nicht zu Gott kommen? Das Interessante ist, wenn wir sehen, wie Jesus darauf reagiert. Es sind Verbote, die diese Zulassung regeln. Also nochmal, der Sinn ist das, was nicht heil ist. Und heil ist in dem Sinn auch heilig. Das ist eben unrein. Und darf nicht vor Gott kommen. Also etwa Menschen mit Krankheiten. Nicht, weil die böse sind, sondern weil da was nicht heil ist. Nicht heil ist, so wie es Gott eigentlich gemacht hat. Und deshalb hat es vor Gott keinen Bestand. Deshalb dürfen Menschen mit körperlichen Gebrechen, Lahme, Blinde, Aussätzige nicht in den Tempel. Das heißt nicht, dass die Sünder sind. Das heißt einfach nur, da ist was, das passt nicht zusammen. Diese zwei Dinge. Menschen mit Schwächungen. Frauen, die Monatsblutung haben, wenn sie eine Geburt hinter sich haben, Menschen, die einen Ausfluss haben, wenn man mit Leichen in Kontakt gekommen ist und. Da gibt es noch ein paar Reihe andere Regelungen im Alten Testament. Auch das ist im Grunde eine Schwächung des Lebens, ein Defizit des Lebens. Das Leben ist nicht heil. Es ist vielleicht nicht krank, aber es ist trotzdem nicht heil. Und auch deshalb kann das nicht sein, weil zu Gott kann nur kommen, was heil ist und rein ist, was heilig ist. Und dann natürlich Sünde. Das ist klar, weil Sünde ist ein bewusster Bruch der Regeln Gottes, der Gebote Gottes, seines Willens. Also Götzendienst, Gebotsüberdrehung, das gilt sowohl im persönlichen Bereich wie gemeinschaftlich. Kein Sünder kann in den Tempel gehen. Wenn du eine Sünde begangen hast, ob klein oder groß, musst du erst entsühnt werden in irgendeiner Weise. Und deshalb können im Heiden allgemein nicht Juden auch nicht hinkommen, weil Heiden grundsätzlich das Problematische an denen ist, dass sie halt fremden Göttern dienen. Also all diese Menschen sind von dem Besuch des Tempels ausgeschlossen. Beziehungsweise, wenn sie auf dem Weg der Reinigung sind, dann dürfen sie rein, aber erst dann. Also ein Sünder, der umkehrt und der sich reinigen will, darf dann rein. Aber er kann nicht einfach so hingehen, sondern nur über dieses Reinigungsritual. Was ist Jesu Antwort darauf? Wenn ihr das genau angeschaut habt, seht ihr, in diesen Dingen ist fast wie ein Abbild des Dienstes Jesu. Also zunächst mal unterläuft er diese Vorschriften. Also die Reinigungsvorschriften, da gehören so Banale dazu wie das Händewaschen. Da gehört aber auch dazu, am Sabbat nicht zu arbeiten. Und heilen ist die Profession, die Arbeit des Arztes, also ist das Heilen verboten, weil das eine Tätigkeit ist. Oder Ähren auszuraufen und zu essen ist eine Tätigkeit, das haben seine Jünger mal gemacht, als sie durch die Felder gelaufen sind und prompt ist Jesus angeschossen worden. Das ignoriert Jesus souverän und lässt sie dann auch ziemlich abblitzen. Aber mehr noch, er sucht sogar Gemeinschaft mit diesen Unreinen. Das ist das Skandalöse. Es geht nicht darum, dass der sich mit Sündern zusammentut, auf die alle zornig sind. Das eigentliche Provozierende ist, dass er sagt, in mir ist Gott da und dann sich hinbegibt zu den Menschen, die unrein sind. Und das geht nicht zusammen. Das geht einfach in diesem ganzen Denken, in dieser ganzen Wahrnehmung, es geht nicht zusammen. Entweder ist von Gott, dann muss er das erkennen, dass diese Leute Sünder sind und unrein sind, aus diesem oder jenem Grunde und muss sich von ihnen fernhalten. Oder aber er ist nicht der, der zu sein vorgibt. Dann geht es noch weiter. Das Interessante ist, dass das Neue Testament erzählt, immer wo Jesus auf diese Krankheit, auf diese Unreinheit, auf diese Sünde trifft, passiert Heiligung oder passiert Reinigung. In der Begegnung mit ihm. Heilung. Der Sinn der Heilung ist, die Gemeinschaft mit Gott wird wiederhergestellt. Deshalb sagt Jesus immer wieder zu Kranken, die er geheilt hat, geh hin zum Priester, zeige dich. Denn deine Gemeinschaft mit Gott ist wiederhergestellt, du kannst in den Tempel gehen. Und deshalb wendet er sich genau denen auch immer besonders zu, die genau von diesem Tempel, das heißt von der Gemeinschaft mit Gott, ausgeschlossen sind. Den Blinden, den Lahmen, den Tauben, den Aussätzigen. Und als Johannes der Täufer irre wird an ihm und im Knast sitzt und sagt, bist du es oder bist du es nicht, sagt er, schaut euch die Zeichen an. Blinde werden sehen, Lahme gehen, Taube hören und Aussätzige werden rein. Das ist das Zeichen, dass hier, im Grunde können wir jetzt Punkt, Punkt, Punkt einsetzen, dass hier das passiert, was eigentlich im Tempel passiert. Heilung, Wiederherstellung, Reinigung, Gott ist da. Vergebung der Sünde. Und deshalb bringt es die Leute auf die Palme, weil sie sagen, das kann doch nur Gott. Und das heißt, es kann auch nur im Tempel dann auch vollzogen werden, diese Vergebung. Das kann der nicht in irgendeine Synagoge in Galiläa. Das geht nur im Tempel. Er pfuscht Gott ins Handwerk. Er nimmt das, er reißt das an sich, was nur im Tempel, da wo Gott selber ist, geht. Genauso die Befreiung von unreinen Geistern. Im Übrigen, unreine Geister, der Begriff ist einfach der aramäische oder hebräische Begriff für Dämonen. Also manchmal versteht man darunter ja irgendwelche sexuellen Probleme oder Mächte, die einem sexuelle Probleme machen. Das ist aber nicht gemeint, sondern unreine Geister sind, ist einfach der hebräische, der aramäische Begriff für, was im Griechischen Dämonen heißt. Also jede Art von Mächten, die Menschen knechten, unterwerfen, binden, unfrei machen, zerstören. Und immer wenn Menschen mit solchen Problemen auf Jesus treffen, passiert was. Es passiert diese Reinigung, es passiert die Heiligung. Manchmal ohne, dass diese Menschen was dazu tun. Dieser massiv Besessene da von Gerasa mit seinen 5000 Dämonen oder jedenfalls dieser Legion da, der kann gar nichts dafür. Jesus kommt einfach vorbei. Und er wird frei. Er wird befreit. Der Zachäus kann auch nicht viel dafür. Der macht nicht eine große Bußtour, sondern er sitzt auf dem Baum und Jesus sagt, ich will zu dir kommen. Und er isst mit ihm. Und bei diesem Essen, bei dieser Gemeinschaft passiert es, dass dem Zachäus sein ganzes Leben sich umkrempelt. Das hat er nicht geplant. Der war nicht gekommen, um Buße zu tun. Das war wahrscheinlich das Letzte, was er wollte. Er wollte sehen, was dieser spektakuläre Wundertäter da alles anstellt. Das ist das Gewaltige. Jesus kommt und bringt all das, was sozusagen im Tempel eingesperrt ist, mitten unter die Menschen. Und in der Begegnung mit ihm passiert es. Das heißt, in Jesus handelt Gott wie im Tempel. Das war die erste Frage. Wer kann zu Gott kommen? Oder wer kann nicht kommen? Und hier in Jesus dreht sich das Ganze um. Es ist nicht mehr die Frage, wer kann zu Gott kommen, sondern die Aussage ist, Gott selber kommt zum Menschen. Der Tempel hat Füße bekommen und sucht das Kranke, das Kaputte, das Sündhafte auf. Die zweite Frage, die diese ganzen Ritualgebote beantworten wollten, ist, wie kann ich zu Gott kommen? Also angesichts der Tatsache, dass ich zu Gott kommen darf, wie mache ich das nun? Also da gab es die ganzen verschiedenen Opfer. Und wie gesagt, der Tempel war ein riesiger Platz für Opfer. Es gibt heute noch ein paar Stellen in der Welt, wo man solche Tempel sehen kann. In Kalkutta gibt es einen. Also das ist ästhetisch sehr unangenehm, wenn da ständig Blut fließt, weil da Tiere geopfert werden. In Kalkutta zum Beispiel. Also da gibt es noch so einen Kali-Tempel, wo die noch diese ganzen Tieropfer vollziehen. Das ist äußerst unschön, stinkt und naja. Aber jedenfalls, das war im Alten Testament so geregelt, da gab es verschiedene Opfer. Es gab die unblutigen Opfer, die stärker ihren Akzent auf den Dank an Gott hatten und die Ehrung Gottes für den Geber aller Gaben. Und dann gab es natürlich die blutigen Opfer, die letztlich immer auch irgendwie Sühnecharakter hatten. Verschiedene müssen wir jetzt nicht merken, aber es sind so ein paar wesentliche Kategorien. Also das ist eine wesentliche Sache, wenn ich vor Gott komme, bringe ich ihm Dank und Ehre dar, indem ich zum Beispiel Speiseopfer darbringe oder indem ich ein Tier schlachten lasse von den Priestern und dann mit Freunden feiere, ein Mahl feiere im Tempel. Gemeinschaftsopfer heißt es manchmal, wird es als Heilsopfer übersetzt oder als Mahlopfer. Sebach Shelamim heißt es im Hebräischen, das ist immer nur ein Begriff. Da geschieht zum Beispiel auch soziale Versöhnung. Und dann natürlich für bestimmte Schuld und Sünde gibt es auch Opfer darzubringen. Dann gab es, das ist wichtiger geworden, das ist glaube ich auch heute noch der höchste jüdische Feiertag, den Yom Kippur, das ist der Tag der Versöhnung. Den können die allerdings heute nicht mehr feiern, weil es den Tempel nicht mehr gibt. Der Yom Kippur ist der Tag der Versöhnung. Und da wird sozusagen einmal im Jahr das ganze Volk Israel und die Priesterschaft geheiligt. Sozusagen alles, was im Laufe des Jahres aufgelaufen ist und noch nicht bereinigt ist, wird hier in einem großen Fest, in einer großen Feier bereinigt. Und das ist das einzige Mal, wo der Hohepriester in das Allerheiligste des Tempels, wo Gott sozusagen gegenwärtig ist, hineintreten darf. Das wird in Levitikus 16, also 3. Mose 16, geschildert. Dieses Ritual ist relativ komplex. Er hat viele verschiedene Aspekte. Und dann natürlich die Feste am Tempel. Die großen Wallfahrtsfeste, wo man das Handeln Gottes gefeiert hat. Das Passafest ist die Feier der Erlösung aus Ägypten. Das Schavuot oder Pfingstfest, das Kommen Gottes und die Gesetzgebung am Sinai. Und dann das Laubhüttenfest, Sukkot, die Bundeserneuerung, die Tempelweihe. Also das sind so wesentliche Punkte, wie ich zu Gott komme und wo ich zu Gott komme, in welchen Formen ich das mache. Nun ist die Frage, wie hat Jesus sich zu diesen ganzen Dingen verhalten, vor allem diesen Fragen der Opfer. Zum Tempel überhaupt. Wie gesagt, es war die eine große Institution des Judentums, weltweit. Und Jesus kommt und verschiedene seiner Aussagen machen deutlich, dieser ganze Tempel ist überflüssig. Das heißt, du nimmst sozusagen im damaligen Judentum das eine große Herzstück, du reißt es ihm raus. Jesus sagt, dieser Tempel, er macht diese Tempelreinigung, die wird ja berichtet in den Evangelien, sehr ausführlich, Und er sagt da einen Satz, dieses Haus soll ein Bethaus sein, nicht ein Opferhaus. Also das schwingt auch indirekt mit. Denn Bethaus, das war die Bezeichnung für Synagogen. Also im Griechischen, das war die Sprache des internationalen Judentums, heißt Synagoge oft einfach nur Prosoche, das heißt so viel wie Gebet oder Gebetsstätte, Gebetshaus. Also das war schon so ein Hinweis. In diesem Bethaus der Synagoge, da wurde eben gebetet und gelehrt, aber da fanden eben keine Opfer statt. Das war Funktion des Tempels. Wenn Jesus sagt, das soll ein Bethaus sein, ein Haus des Gebets, dann schwingt das vermutlich schon mit, weil er es auch dann an anderer Stelle auch deutlich macht. Zweitens sagt er, diesem Gespräch, was ich schon erwähnt habe, in Samaria, es geht nicht darum, in irgendeinem Tempel anzubeten, sondern im Geist und in der Wahrheit. Also Wahrheit, das zielt sozusagen auf den Lebenswandel. Und Geist zielt darauf ab, dass mit ihm was Neues kommt. Und die dritte Aussage ist, die habe ich schon zitiert, reiß doch diesen Tempel ab. Dieses gigantische Bauwerk, in 3 Tagen baue ich ihn wieder auf. Und die sagen, 46 Jahre haben wir jetzt gebaut. Und er ist im Übrigen immer noch nicht fertig. Man hat noch einige Jahrzehnte weitergebaut. Und du meinst es. Und Johannes schreibt, er meint aber seinen Leib. Seinen irdischen Leib. Das ist für Jesus jetzt der Tempel. Und diese Aussage verstehen wir jetzt, wenn uns klar ist, was der Tempel ist. Das ist der Ort, wo Gott wohnt. Das ist der Ort, wo Gott die Erde berührt. Und Jesus sagt, dieser Ort ist ab jetzt mein Leib. Bin ich. Und 40 Jahre später, genau 40 Jahre später, Jesus ist im Jahr 30 gekreuzigt worden und im Jahr 70 ist der Tempel für immer in Schutt und Asche gelegt worden. Seitdem gibt es keinen Tempel mehr. Seitdem ist dieses große Herzstück der jüdischen Identität vergangen. Seitdem hat sich auch das Judentum grundlegend verändert. Also, der Tempel ist überflüssig, weil jetzt der Tempel in Jesus in einer viel dichteren Weise da ist. Und genauso ist in Jesus der Opferkult erfüllt. Das sind nun auch Teile des Neuen Testaments. Der Hebräerbrief zum Beispiel widmet sich dem, verschiedene Teile in den Evangelien und bei Paulus. Dieses Opfer, das an Yom Kippur jedes Jahr neu vollzogen wurde für das gesamte Volk, ist jetzt ein für alle Mal in Jesus erfüllt. Jesus ist das Opfer, er stirbt als das Passahlamm. Nimmt diese Passa-Tradition da auf. Sein Blut zur Erlösung für die vielen geht ein ins Abendmahl. Das heißt, das Abendmahl ist im Grunde die Weiterführung der Tempelopfer. Und die katholische Kirche sieht es zum Beispiel theologisch auch so, dass sie sagen, Eucharistie ist im Grunde das, was damals im Tempel passiert ist. Hat deshalb so einen heiligen und feierlichen Charakter. Jesus ist der hohe Priester. Das macht der Hebräerbrief deutlich. Da beschäftigt er sich lang damit, weil es da Christen gab, die da sich nicht so sicher waren, ob nicht der Tempel doch noch wichtig ist. Er stand ja noch zu dieser Zeit. Jesus ist der Ort der Gegenwart Gottes. Er ist dieser Punkt im Allerheiligsten, an dem die Sühne vollzogen worden ist. Das bringt Paulus raus. Da gibt es diesen Begriff, ihn hat Gott aufgerichtet als Sühnmal, wird es oft übersetzt. Meistens wird drüber hinweg geschludert und heißt zur Sühne. Aber da ist ein präziser Begriff aus dem Tempel genommen, nämlich die Decke der Deckel der Bundeslade. Griechischen heißt Helasterion, Hebräischen Kippore, das ist immer dieses Ding, das auf der Bundeslade lag, dieser Deckel, auf dem sozusagen Gott saß. Und dorthin wird das Blut am Yom Kippur gespritzt vom Hohepriester. Und Jesus ist zu diesem Ort der Gegenwart Gottes gemacht worden. Der heiligste Ort auf Erden. Also mit anderen Worten, das Neue Testament reflektiert sehr tief, und es ist ja alles von Juden geschrieben, die also mit diesen ganzen Dingen sehr vertraut waren, reflektiert auf diese verschiedenen Funktionen des Tempels, auf die Opfer, unter anderem das Passahlamm, auf den Hohepriester und sozusagen auf die Präsenz Gottes im Allerheiligsten und sagt immer und immer und immer, all diese Linien sind in Jesus da und sie sind in Jesus erfüllt. Das heißt, geistlich hat dieser Tempel keine Funktion mehr. Das heißt, in Jesus, und da sind wir wieder bei diesem Begriff, den auch fürs Gesetz, für die Tora, in Jesus ist der Tempel erfüllt. Er ist zum Ziel gekommen. Er ist als Modell, als Vorabschattung, das wäre ein neutestamentlicher Begriff, modern ist vielleicht besser Modell, hat er seine Zeit gehabt. Die Zeit ist erfüllt und jetzt ist die Realität. Und dann geht noch ein Schritt weiter. Ausgehend von diesem Leib Christi, den Jesus in 3 Tagen wieder auferbaut, seinem eigenen physischen Leib, ist im Neuen Testament diese Begrifflichkeit Leib Christi entstanden. Für die Gemeinde. Und im Grunde entsteht es auch im Kreuzgeschehen. Als Jesus gekreuzigt wird, berichten die Evangelien, passiert was Interessantes, nämlich in diesem Tempel zerreißt der Vorhang vor dem Allerheiligsten. Allerheiligste, dieses innerste Gemach, in dem Gott sozusagen wohnt, und es ist abgetrennt durch diesen Vorhang, dieser Vorhang zerreißt. Was heißt das? Das kann zweierlei heißen. Es kann heißen, dass wir einfach den Zugang jetzt haben, dass es nicht mehr abgetrennt ist. So wird es oft verstanden. Aber es heißt eigentlich auch, Gott geht raus und sucht sich seinen Tempel jetzt woanders. In Jesus. In diesem, der dann aufersteht, der diesen Tempel wieder aufrichtet. Gott hat übrigens schon mal den Tempel verlassen, bevor er zerstört worden ist. Hesekiel sieht es prophetisch vor dieser ersten großen Zerstörung des Tempels. Sieht Hesekiel, ich weiß jetzt nicht genau das Kapitel, wie die Herrlichkeit Gottes sich hochhebt und auszieht. Und danach kann dann der Tempel auch zerstört werden. Also dieser Auszug Gottes aus dem Tempel ist an Karfreitag nicht das erste Mal passiert. Und jetzt haben wir dann statt des Tempels Christus in seinem Leib gegenwärtig. Und dieser Leib ist seit der Auferstehung und der Himmelfahrt und der Ausgießung des Heiligen Geistes seine Gemeinde. Und deshalb ist, also aus christlicher Sicht, ich meine, da gibt es ja heiße Diskussionen, weil es im Judentum inzwischen eine größere Bewegung gibt, die sagt, wir müssen den Tempel wieder auferbauen. Also die sagen, nein, wir warten nicht auf den Messias, sondern wir müssen den jetzt schon auferbauen. Da kann man sich natürlich vorstellen, was das auslösen würde, wenn die da Felsendom und Al-Aqsa-Moschee wegsprengen würden, um den Tempel dahin zu stellen. Also das mal in Klammern. Ne? Aber es gibt auch Christen, die sagen, wir müssen es unterstützen, weil es doch im Alten Testament auch verheißen ist, diese Wiederherstellung des Tempels. Aber wenn man diese Linien sieht, dann ist die Antwort klar. Dieser Tempel wäre funktionslos. Was soll der machen? Der Tempel, Gott hat ihn aufgerichtet. Der alte Tempel war ein Modell und war als solches wichtig und hilfreich und hat Jahrhunderte oder jedenfalls sehr, sehr lange Zeit, fast 1000 Jahre lang, etwas transportiert. Aber diese Zeit ist vorbei. Und Leib Christi ist jetzt da. Und Leib Christi, was heißt das? Also das nur zur Ergänzung. Leib im Neuen Testament hat mehrere Funktionen. Es ist natürlich einfach mal, wenn ein Mensch leiblich da ist, ist er sichtbar da. Ist er einfach gegenwärtig. Du kannst zwar theoretisch auch irgendwie im Geist da sein, wenn du zu Hause sitzt, aber wenn du mir hier sitzt, ist es mir lieber. Genau, dann kriegst du auch was mit. Also Leib heißt, wo jemand da ist, präsent ist, gegenwärtig ist. Das heißt, der Leib Christi ist die Gegenwart Jesu, die Gegenwart des Christus. Ist nicht einfach nur ein Verein für religiöse Übungen am Sonntag und diakonische Übungen unter der Woche oder sonst was. Es ist die Gegenwart Jesu selber. Das soll dieser Begriff transportieren. Es ist zweitens ein Ort der Kommunikation. Mit dem Leib kommuniziere ich. Ohne Leib hätte ich keinen Mund, könnte ich nicht zu euch reden. Ohne Leib hättet ihr keine Ohren, könnt ihr mir nicht zuhören. Ganz einfach. Leib ist ein Ort der Kommunikation. Und so ist Leib Christi der Ort, wo Gott sich in diese Welt hinein kommuniziert. Und Leib ist der Ort des Handelns oder der Verwirklichung. Gott hätte uns Menschen ja einfach als reinen Geist schaffen können. Dann würden wir herumwabern und was auch immer tun. Keine Ahnung, was tut so ein Geist, so ein Gespenst? Wabern. Aber Gott will, dass wir gestalten. Dass wir Welt gestalten. Er hat eine ganze Welt geschaffen zum Gestalten. Dazu brauchen wir einen Leib. Und so hat Gott einen Leib. So hat Jesus einen Leib auf dieser Erde, um diese Welt zu gestalten. Seinen Leib, seine Gemeinde. Deshalb sagt Jakobus, Glaube ohne Handeln ist Pipifax. ist nicht existent, ist tot. Und wir haben uns da in Diskussionen treiben lassen, weil man das irgendwie verwechselt hat mit allen möglichen, aber er hat recht. Ich meine, ein Leib, ein Glaube, der nichts gestaltet, der ist hinfällig. Und deshalb, wenn im Neuen Testament, wo da immer wieder drauf reflektiert wird, auf die Größe der Gemeinde, wie gesagt, die Gemeinde ist viel mehr als ein Verein für Gottesdienste und alles mögliche andere. Wird immer wieder drauf reflektiert, was das heißt. Und Leib und Tempel kommen immer wieder in ganz enger Nachbarschaft vor, weil es im Grunde das gleiche Motiv ist. Die Einwohnung Gottes auf Erden, in seiner Gemeinde. Deshalb sagt Paulus, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Und dann sind wir abgeleitet davon, als Einzelne das auch. Aber grundsätzlich ist es zunächst die Gemeinde. Das heißt, das ist das Fazit jetzt für diesen Teil, damit auch für heute. Die Gemeinde Jesu Christi ist der Wohnort Gottes auf Erden. Der Leib Christi. Wie weit wir dem entsprechen, das ist die Frage. Aber das ist an sich, was Gott will. Und damit sind in verschiedener Weise jetzt Tempel und Torah die zwei großen Eckpfeiler, die zwei Brennpunkte der Ellipse des jüdischen Glaubens, des alttestamentlichen Glaubens. In Jesus, in die Realität, in die Erfüllung, ans Ziel gekommen. Soweit.